zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht beginne ich ja etwas unorthodox, aber ich möchte Ihnen gleich zu Beginn eine Frage stellen. Zuerst wende ich mich an die Zuhörer hier im Saal der Katholischen Akademie. Sind Sie auf dem Weg hierher einem Denkmal begegnet, an dem Sie nicht nur einfach achtlos vorbeigeschlendert sind, sondern das Sie bewusst wahrgenommen haben? Es darf ruhig auch eine Gedenkplatte oder Ähnliches gewesen sein. Und wenn Sie jetzt zu mir sagen, ja, da war so etwas, was ich, lassen Sie mich es nochmal betonen, bewusst wahrgenommen habe, könnten Sie mir dann jetzt noch berichten, wer auf dem Denkmal zu sehen war? Ja, an was das Denkmal bzw. diese Gedenkplatte konkret erinnern soll? Und Ihnen, meine Damen und Herren, am den Bildschirmen stelle ich im Grunde die gleiche Frage. Haben Sie in den letzten Tagen von der Botschaft, dem Erinnerungsauftrag eines Denkmals oder einer Gedenkplatte sich aufhalten lassen? Haben Sie sich mit dem Denkmal, an dem Sie vorübergekommen sind, haben Sie sich mit dem bewusst auseinandergesetzt? Hätte ich in dieser Weise einen Vortrag über Genese und Wirksamkeit von Denkmälern vor, sagen wir einmal 4 bis 5 Jahren begonnen, ich bin mir sicher, kaum ein einziger unter Ihnen hätte auf solch ein aktiv wahrgenommenes Denkmal verweisen können. Seit kurzer Zeit hat sich das erkennbar verändert. Die Black Lives Matter Bewegung, die zunehmende Kritik an den Folgen des Kolonialismus, die offensichtlich wachsende Sensibilität in der gegenwärtigen Gesellschaft, vor allem in Europa und in den USA, an diversen Formen der Unterdrückung, all das hat dafür gesorgt, dass Denkmäler wieder stärker in unseren Blickwinkel geraten sind. Allerdings muss ich hier gleich einschränken, dass nur solche Denkmäler mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die im Ruch stehen, an jene Männer und ihre Taten zu erinnern, die inzwischen massiv kritisiert werden. Eben weil sie in der Vergangenheit den Kolonialismus gefördert oder von ihm profitiert haben, weil sie in der Vergangenheit Kriege geführt haben oder gar vom Zaun gebrochen haben, weil sie in der Vergangenheit Teile der Gesellschaft diskriminiert haben. Grundsätzlich ist zu Anfang aber festzuhalten, dass Denkmäler in großer Zahl, in riesig großer Zahl, unser alltäglichen Lebensraum bevölkern. An Häusern, in denen einmal eine berühmtere Persönlichkeit abgestiegen ist, findet man Gedenktafeln. In Städten und Märkten bevölkern die Großen der Vergangenheit in Erz und Stein Straßen und Plätze. Staatsbesuche kommen häufig nicht ohne Denkmäler aus den Wo sollte man sonst die obligatorischen Kränze niederlegen? Und fast jeder noch so kleine Ort besitzt zumindest ein Kriegerdenkmal. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass die Mehrzahl dieser Denkmäler und Gedenkplatten in unseren Städten und Dörfern, mitunter sogar mitten in freier Natur, eher wie verstaubte und unbeachtete Möbelstücke herumstehen. Vor allem dort, wo wir zu Hause sind, wo wir uns auskennen, da nehmen wir Denkmäler kaum noch wahr, wir gehen achtlos an ihnen vorüber. Sind wir aber als Touristen unterwegs, dann kann es passieren, dass wir uns vor sie hinstellen, dass wir die uns fremden Monumente anstaunen und zu verstehen versuchen, welche Botschaft sie uns mitteilen wollen. Um genau dies zu erreichen, um zu erkennen, was die Initiatoren von Denkmälern aber stattdessen eigentlich mit ihrer Hilfe erreichen wollten, ja häufig dauerhaft anstrebten und anstreben, bedarf es einiger Überlegungen dazu, was ein Denkmal eigentlich ist, wann man damit begonnen hat, Denkmäler zu errichten und was dann in den meisten Fällen passiert, wenn so ein Denkmal erst einmal fix und fertig auf seinem Sockel steht. Meine Damen und Herren, ich werde versuchen, Ihnen nun einige solche Überlegungen zu präsentieren. Lassen Sie uns ganz grundsätzlich beginnen. Fragen wir zuerst also einmal ein Denkmal, was ist das eigentlich? Da kann man etwa im Wörterbuch zur Geschichte von Erik Beyer und Frank Wendy nachschlagen. Hier werden diverse Untergruppen von dort so bezeichneten Denkmälern unterschieden, nämlich Bau- und Kunstwerke aller Art, aber auch Inschriften, besonders aus dem Altertum und dem Mittelalter, sowie Urkunden, Münzen, Medaillen, Siegel, Wappen, Waffen. Und als Definition ist in diesem Wörterbuch unter anderem zu lesen, Denkmäler seien nach dem Historiker Johann Gustav Treusen die Quellengruppe zwischen den unentstellt überlieferten Überresten und der mehr oder weniger subjektiv gefärbten Tradition sowie, nochmal Zitat, für Ernst Bernheim sind die Denkmäler eine Untergruppe der Überreste, der eine gewisse Überlieferungsabsicht innewohnt, während die Überreste im engeren Sinn absichtslos auf uns gekommen sind. Ich sage da nur einen erläuternden Satz dazu. Ich sage es auch ganz mit deutlichen Beispielen. Ein Überrest wäre sozusagen eine mittelalterliche Klogrube, während eine Tradition in diesem Sinn eine Chronik, die im Mittelalter geschrieben wurde, ist, die extra geschrieben wurde, damit sich weitere Generationen noch an etwas, ja, oder informiert werden, sage ich mal, über etwas, was passiert ist. Wenn wir uns nun aber etwa das Münchner Siegestor oder das Bismarck-Denkmal am Starnberger See oder gar die Reiterstatue, die Prinzregent Luitpold in München vor dem Bayerischen Nationalmuseum darstellt, anschauen, dann, meine Damen und Herren, scheinen diese Objekte recht wenig mit der gerade von mir zitierten Definition zu tun zu haben. Und tatsächlich zielt die von mir zitierte Definition aus dem Wörterbuch zur Geschichte auf einen älteren Denkmalbegriff, einen Denkmalbegriff aus dem 19. Jahrhundert, der alle Hinterlassenschaften, wir würden heute sagen alle Quellen aus der Vergangenheit, als Denkmäler bezeichnete, römische Münzen ebenso wie, ich hatte schon davon geredet, mittelalterliche Kloaken, die Barockschlösser des europäischen Adels ebenso wie die Reste keltischer Befestigungsanlagen, die autobiografischen Aufzeichnungen der Liselotte von der Pfalz ebenso wie Fuggersche Rechnungsbücher. Ich dagegen möchte den gerade zitierten, eher inflationären Denkmalbegriff drastisch einschränken. Es geht im Folgenden also weder um antike Münzen, die das Porträt des in ihrer Entstehungszeit regierenden Kaisers tragen, noch etwa um Waffen, die man als Überrestquellen für die Kriegstechnik vergangener Zeiten interpretieren kann. Aber es geht ebenso wenig um die klassischen Baudenkmäler, die von den Denkmalschützern allesamt eben mit diesem Begriff Denkmäler bezeichnet werden. Denn solche Baudenkmäler werden und wurden für bestimmte Funktionen errichtet, was wir freilich in unserem Staunen, dass solche Bauten überhaupt noch erhalten sind, in unserem Staunen, was die Altvorderen vielleicht mit primitiver Technik zustande gebracht haben, häufig vergessen. Zu diesen Baudenkmälern zählt etwa die Münchner Residenz, die von den bayerischen Herzögen, Kurfürsten und Königen gebaut und immer wieder umgebaut wurde, um darin prunkvoll wohnen und vor allem repräsentieren zu können. Zu den Baudenkmälern gehört gleichermaßen die Nürnberger Lorenzkirche, die als Gotteshaus und als Ort für Gottesdienste erbaut wurde. Und gleichermaßen sind all jene Bauernhäuser zu den Baudenkmälern zu zählen, die Sie in den vielen Freilichtmuseen besichtigen können. Sie sollten Wohnhaus, Wirtschaftsraum, vielleicht auch unter demselben Dach Stall für das Vieh sein. An diesen aufgezählten Gebäuden kann man pragmatisch anmutende Funktionen ausmachen. Erst aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer möglicherweise kunsthistorischen Bedeutung, vielleicht auch aufgrund ihrer Einzigartigkeit, sind sie zu schützenswerten Objekten des Denkmalschutzes geworden, der sie als Denkmäler, aber eigentlich präziser als Baudenkmäler bezeichnet. Und wieder, meine Damen und Herren, sollten wir uns das Münchner Siegestor, den Bismarckturm am Starnberger See, die Luitpoldstatue vor dem Bayerischen Nationalmuseum vor Augen führen. Sie werden rasch erkennen, dass die zuletzt genannten Objekte von ganz anderem Zuschnitt sind als diese Baudenkmäler. Sie wurden nicht errichtet, um darin zu wohnen, um darin Gottesdienst zu halten, beziehungsweise um darin den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Diese Denkmäler, sie wurden gebaut, um Erinnerung zu bewahren. Und so sollen nun endlich jene Denkmäler des 19. und 20. Jahrhunderts hier im Vordergrund stehen, die das englische Wort Monument näher, ja treffender charakterisiert. Gemeint sind also Denkmale, ruhig als zwei Worte mit Bindestrich vorstellen, unter anderem eben Reiterstandbilder, das Luitpold-Reiterstandbild in München habe ich Ihnen schon genannt, aber auch Künstlerbüsten kann man dazu zählen, sowie größere Figurenensembles. Sie kennen bestimmt die Mahnmäler für den sogenannten Todesmarsch der Häftlinge nach der Räumung des Konzentrationslagers Dachau von Hubertus von Pilgrim. Gemeint sind daneben aber gleichermaßen Denkmale, für die eine architektonische Form gewählt wurde. Ich verweise neben dem schon bekannten, wohlbekannten Münchner Siegestor auf die Münchner Feldherrnhalle, auf die Walhalla und die Kelheimer Befreiungshalle sowie eher abstrakte Monumente. Ein gutes Beispiel für diese Denkmäler, etwa das für die Opfer der Berliner Luftbrücke. All dies sind Denkmale, die gesetzt wurden, um ganz bewusst Erinnerung zu initiieren, zu bewahren, zu verändern. Angeschnitten ist damit die Frage einerseits nach den Funktionen des Denkmals und andererseits nach den Gründen, warum solche Denkmäler überhaupt aufgestellt wurden und noch immer aufgestellt werden. Über drei Zeitebenen erstrecken sich die Funktionen und Wirksamkeiten von Denkmälern. Auf den ersten Blick, meine Damen und Herren, scheinen Denkmäler vor allem oder gar ausschließlich auf die Vergangenheit zu verweisen. Denn schließlich gehört zu den Motiven für ihre Errichtung der Wunsch, Erinnerung an eine Person oder an ein Ereignis zu stiften. Und diese Person, dieses Ereignis soll ja auch auf oder an dem Denkmal zu sehen sein, zumindest zu erahnen sein. Besonders einfach nachvollziehbar ist dieser Umstand, wenn man die vielen Personendenkmäler sich vor Augen führt, die etwa Goethe und Schiller oder die König Ludwig I. oder Max II. Darstellen, die daneben aber auch Persönlichkeiten als Statue oder als Büste zeigen, die vielleicht nur regionale oder lokale Bedeutung erlangt haben. Doch selbst architektonisch oder abstrakt gehaltene Denkmäler können an Personen oder an Ereignisse erinnern. Ich nenne in diesem Zusammenhang die vielen Bismarck-Türme und Bismarck-Säulen und ebenso das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig. Gleichzeitig aber wohnt Denkmälern ein starker Bezug zur Gegenwart ihrer eigenen Entstehungszeit inne. Denn indem die Initiatoren des Denkmals sich bemühen, Erinnerung zu stiften oder wachzuhalten, sprechen sie über diese darzustellenden Personen, Ereignisse und Ideen ja ein Werturteil aus, ein in der Regel natürlich positives Werturteil, und sie befinden, dass all dies der Erinnerung würdig sei. Und als dritte zeitliche Ebene ist darüber hinaus die Zukunft in jedes Denkmalprojekt einbezogen. Schließlich soll noch weit in die Zukunft hinein das einmal gesetzte Denkmal auf die Betrachter wirken, soll es die angestrebte Erinnerung nicht nur für eine, sondern zumeist für viele Generationen gewährleisten. Den Denkmälern kommen jedoch noch in einer ganz anderen Hinsicht Erinnerungsfunktionen zu. Denn nicht nur an das Dargestellte soll erinnert werden, sondern ebenso an den oder die Initiatoren des Denkmals selbst. Und dass beide Male sowohl im Sinne von to remind, jemanden erinnern, als auch im Sinne von to remember, sich erinnern. Das bedeutet, dass sich derjenige, der Erinnerung mit Hilfe eines Denkmals stiften oder bewahren will, gleichzeitig ganz bewusst in eine Traditionslinie hineinstellt, sei sie nun kultureller oder politischer Natur. Wer Denkmäler initiiert, plant, fördert, gibt somit zum einen zumindest Teile seiner eigenen Weltanschauung zu erkennen. Er möchte aber zum anderen in den meisten Fällen auch als der Schöpfer des in Rede stehenden Monuments selbst in Erinnerung bleiben. Das beste Beispiel hierfür, meine Damen und Herren, sind jene Denkmäler, die König Ludwig I. in Augsburg, in Erlangen oder auch in Landshut aufstellen ließ, also in zentralen Orten der verschiedenen bayerischen Regierungsbezirke. Als gebürtige Würzburgerin verweise ich in diesem Zusammenhang natürlich auf das von Ludwig initiierte, geplante und natürlich auch finanzierte Standbild für Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. Auf der Rückseite des Sockels ist in diesem Sinne des sich selbst auch in Erinnerung haltens zu lesen, Zitat, errichtet von Ludwig I., König von Bayern, Herzog von Franken, 1847, Zitat Ende. Aber noch zwei weitere Aspekte gehören zum Komplex Funktionen des Denkmals. So sollen diese Monumente erstens eine besondere Form der Erinnerung stiften, nämlich keine private Erinnerung. Diese Denkmäler werden ja nicht in den privaten Garten hineingestellt, sondern eine, die in und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das Ziel des Denkmalschöpfers ist, persönliches Credo, Werthaltungen, Urteile über die Vergangenheit im Medium des Denkmals einerseits öffentlich zu machen und andererseits, wie schon erwähnt, der Nachwelt in der Öffentlichkeit zu überliefern. Damit setzt sich derjenige, der solch eine Initiative in Angriff nimmt oder unterstützt, zweitens ganz bewusst der Diskussion seines Projektes aus. Er will also in der Öffentlichkeit vorrangig während der Planungsphase sowie dann auch noch bei den nachmaligen Betrachtern Wirkungen erzielen. Er will bestimmte Urteile und Sichtweisen hervorrufen und unterdrücken, stärken oder schwächen. Ja, er will Meinungen machen und beeinflussen. Gerade die Tatsache, dass mit Hilfe von Denkmalsetzungen Meinungen beeinflusst werden sollen, lenkt den Blick auf einige besondere Wesensmerkmale des Denkmals. Der wichtigste Aspekt in dieser Hinsicht ist meiner Ansicht nach, dass Konzeption, Planung und Verwirklichung von Denkmälern in keiner Weise der historiografischen Korrektheit, nicht dem Anspruch des Historikers nach möglichst großer Objektivität verpflichtet sind. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen, die Denkmäler müssen das auch nicht sein. Ein Denkmal kann und will und wird niemals ein auf den Sockel gestelltes Fachbuch sein. Das geht nicht. Mit der Hilfe von Denkmälern wird vielmehr ein ganz besonders selektiver Zugriff auf die Vergangenheit praktiziert, sowohl was die Auswahl des darzustellenden Ereignisses oder der Person betrifft, als auch hinsichtlich der zumeist ganz eindeutigen inhaltlichen Verortung dieser Person, dieses Ereignisses. Lassen Sie mich auch diese Überlegung anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen, anhand des Denkmals für den ersten bayerischen König, für Max I. Joseph in München. Ich bin mir sicher, den meisten von Ihnen wird diese sitzende Figur vor der Münchner Oper wohl vertraut sein. Dieser Max Joseph war, bevor er 1799 in München als Kurfürst Max IV. Joseph den Thron bestieg, ein Militär gewesen, Militär in Diensten des französischen Königs Ludwigs XVI. Seit 1799 war Max Joseph Kurfürst von Pfalz-Bayern, seit 1806 König von Bayern. Außerdem war Max Joseph ein der Aufklärung verpflichteter Fürst. Er war zeitweise Verbündeter Napoleons. Er mischte sich trotz seines hohen Herkommens an Markttagen auf der Schranne unter seine Untertanen, also auf dem heutigen Marienplatz. Er entdeckte den Tegernsee als Sommerfrische für sich und seine Familie. Und ich könnte jetzt da noch lange so weitermachen und Ihnen Einzelaspekte dieses Lebens erzählen. Sein Denkmal in München zeigt ihn aber nicht als Militär, nicht als Aufklärer, der unter anderem für die Säkularisation der bayerischen Klöster verantwortlich war, auch nicht als Familienvater. Das Denkmal zeigt ihn stattdessen im Krönungsmantel, nicht mehr als jungen, sondern schon als älteren Monarchen. Er hebt die rechte Hand, als wolle er alle Bayern segnen. Die Reliefs am Sockel verweisen auf ein goldenes Zeitalter in Bayern, als Milch und Honig flossen, Künste und Wissenschaften florierten, die Untertanen keiner willkürlich erscheinenden Justiz mehr unterworfen waren, die sich einer vom König gewährten Verfassung erfreuen durften. Dieses Denkmal zeigt somit nichts anderes als eine ungetrübte Erfolgsstory der Herrschaft des ersten bayerischen Königs. Es verschweigt die Tausenden von Toten während der napoleonischen Kriege, es verschweigt die territorialen Verluste, es verschweigt den kulturellen und sozialen Kahlschlag im Umkreis der aufgelösten Klöster. Es verschweigt im Grund alles Negative der Jahre zwischen 1799 bzw. 1806 und dem Jahr 1825, dem Todesjahr Max Josefs. Hier zeigt sich überdeutlich, Multikausalität der Interpretation wird im Denkmal nicht angestrebt und ist in diesem Medium tatsächlich nicht zu verwirklichen. Der Umstand, dass in parlamentarisch-demokratischen Staaten die Errichtung von Denkmälern ganz offensichtlich mit größeren Schwierigkeiten und längeren Auseinandersetzungen verbunden sind, denken Sie nur an die lange Planungsphase für das Holocaust-Denkmal in Berlin, all dies hat wohl gerade im Geschilderten seinen Ursprung. Denn diese eindeutige Botschaft des Münchner Max-Josef-Denkmals wurde mehr oder weniger allein, ganz allein von seinem Sohn und Nachfolger von Ludwig I. bestimmt. Während sich heutzutage bei der Gestaltung neuer Monumente die unterschiedlichsten politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen zu Wort melden und gehört werden wollen. Eine angemessene Beurteilung von Denkmälern erfordert es daher vor allem, die politischen Wirkungszusammenhänge ihrer Entstehungszeit in den Blick zu nehmen. Denn genau diese Wirkungszusammenhänge der Entstehungszeit beeinflussen, ja bestimmen grundlegend sowohl den Inhalt als auch die Art der Darstellung, also die Interpretation aller jener historischen Persönlichkeiten und Ereignisse, die man auf einen Sockel gehoben hat oder noch heben will. Die enge Verbindung zwischen dem im Medium Denkmal ausgesprochenen Werturteil, der darin enthaltenen Botschaft über die Vergangenheit und den gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Tagesgeschehen seiner Entstehungszeit, diese enge Verbindung hat allerdings zur Folge, dass die meisten Denkmäler ganz entgegen der Absicht und den Hoffnungen ihrer Auftraggeber eben doch die Neigung haben, nach kürzerer oder längerer Zeit gleichsam zu verschwinden. Sie sind zwar weiterhin materiell vorhanden, doch sobald sich die öffentliche Auseinandersetzung, die in den meisten Fällen mit der Planungs- und mit der Bauphase von Denkmälern einhergeht, beruhigt hat, verschwindet gleichzeitig das eben noch heiß umkämpfte Streitobjekt aus der Wahrnehmung. Und dies passiert meist dann, wenn die Enthüllungsfeier gerade mal vorüber ist. Die vielfältigen Bemühungen des 19., aber auch des 20. Jahrhunderts, am Ort dieses Denkmals gleichzeitig regelmäßig zu wiederholende Rituale, Feste, Kranzniederlegungen und Ähnliches zu initiieren, verweisen ganz eindeutig auf dieses Dilemma des allmählichen Verschwindens, das die Initiatoren dann meistens auch sehr schnell wahrnehmen. Verstärkt wird das Unsichtbarwerden der Denkmäler diese der Absicht der Denkmalschöpfer natürlich krass entgegenstehende Entwicklung noch heute und noch mehr heute durch den Umstand, dass die an den Denkmälern verwendete Ikonologie mit der Zeit auch unverständlich wird. Denn jede Epoche erfindet zumindest einen Teil ihrer Zeichen und Symbole, ihrer Chiffren neu oder stattet sie wenigstens mit abgewandelten Bedeutungen und neuen Inhalten aus. Eine Vielzahl der etwa an den Denkmälern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts verwendeten Bedeutungsträger, etwa besondere Assistenzfiguren, unterschiedlich eingesetzte architektonische Grundformen oder besondere Symbole, all diese sind längst zum Spezialwissen von Historikern und Kunsthistorikern herabgesunken. So wurden, wieder ein Beispiel, in Bayern zum Lob der Bayerischen Verfassung von 1818 da und dort Steinwürfel errichtet. die an allen Seiten gleich große Oberfläche der Würfel, sollte die Perfektion der Verfassung von 1818 versinnbildlichen. Der normale Betrachter von heute, glaube ich, kann derartige Botschaften zumeist nicht mehr entziffern. Damit schwindet, um ein weiteres Beispiel heranzuziehen, unter anderem auch die Lesbarkeit der unzähligen Bismarck-Türme und Bismarck-Säulen, bei denen vollständig oft auf Abbildungen des Preußen verzichtet wurde, obwohl sie dessen Andenken natürlich gewidmet sind. Lediglich der Name Bismarck-Turm verweist und vermittelt mitunter noch, wenn er denn noch überliefert ist, dieser Name, zu wessen Andenken sie einst errichtet wurden. Ein nicht zu dechiffrierendes Denkmal aber mutiert zum reinen Kuriosum, im besten Fall zum Dank seines Alters dann plötzlich schützenswerten Baudenkmal. Dann erinnert man sich gerade noch, dass es erinnern sollte. Im Titel dieser knappen Skizze, meine Damen und Herren, ist auch die Rede von der Genese der Denkmäler. Damit ist nicht nur die Entstehungsgeschichte einzelner dieser Monumente gemeint, von der ersten Idee über die Suche nach Unterstützern und Finanzierungsmöglichkeiten, über das Bemühen um staatliche Akzeptanz, denn die meisten Denkmäler stehen ja auf öffentlichen Plätzen und müssen daher staatlicherseits genehmigt werden, über Ausschreibungen und Baupläne bis hin zur letztendlichen Realisierung. Das wäre ein Thema. Um die Denkmäler besser verstehen und interpretieren zu können, bedarf es noch einiger weniger Bemerkungen zur Genese des Denkmals an sich. Alle diejenigen, die angesichts der heutigen Fülle solcher städtebaulicher Objekte in Erz und Stein der Überzeugung sind, derartige Denkmäler mit ihrer eindeutigen Erinnerungsfunktion gebe es eigentlich schon immer, mögen nun vielleicht erstaunt sein, wenn ich Ihnen berichte, dass jene Denkmäler, die Menschen bzw. deren Taten glorifizieren, Erfindungen erst des 19. Jahrhunderts sind. Im Mittelalter wäre es im Grunde undenkbar gewesen, ja wohl als Hybris verstanden worden, Mitmenschen und damit vorrangig ja Sünder auf einen Sockel zu heben. Größere fürstliche Grabdenkmäler in den Kirchen seien hier einmal ausgenommen, das ist nochmal ein eigener Typus. In der Zeit des Absolutismus wurden zuerst Monarchen, zum Beispiel Ludwig XIV. Von Frankreich oder später dann verdiente Generäle denkmalwürdig. Gleichwohl ist festzuhalten, dass vor allem für Monarchen bereits zu deren Lebzeiten Standbilder auf öffentlichen Plätzen errichtet wurden, dies vorrangig aus Gründen der unübersehbaren Machtdemonstration geschah. Der Untertan sollte seinen Monarchen ständig vor Augen haben, aber nicht, um an die Dargestellten und ihre Taten in nachfolgenden Generationen zu erinnern. Genau das aber sollte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts ändern, begünstigt bereits von der Aufklärung, die nun vor allem die diesseitigen Taten und weniger das jenseitige Schicksal des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Den eigentlichen Schub, Denkmäler mit Erinnerungsfunktion zu bauen, kann man im frühen 19. Jahrhundert erkennen. Mitverursacht wurde dies einerseits vom Aufschwung einer immer stärker wissenschaftlich betriebenen Geschichtsforschung. Geschichte, das waren Traumzeiten für Historiker, wurde damals mehr oder weniger zu jener Wissenschaft, die scheinbar alles erklären konnte und sollte. Und begünstigt andererseits durch den Boom des nationalen Gedankens, der nationalen Idee, freilich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Mit dem Wunsch, die eigene Nation zu feiern oder wie in Deutschland und in Italien überhaupt erst als Staatsnation zu begründen, goss man zuerst einmal für alle jene Statuen oder meißelte sie aus Stein, denen man zubilligte, große der eigenen Nation zu sein und diese zu verkörpern. Das begann 1821 mit Luther in Wittenberg, der als erster Bürgerlicher auf hohem Sockel allerdings noch nicht frei unter Gottes Himmel stehen durfte und daher bis heute einen Baldachin über sich hat. Damals war man noch der Meinung, nur ein Monarch darf direkt unter Gott und dem Himmel zu stehen kommen. Anschließend aber folgten dann schon Gutenberg in Mainz 1836 und Dürer in Nürnberg in den Jahren 37 bis 1840. Und da war es mit dem Baldachin dann auch schon vorbei. Ludwig I. hat den Künstler direkt unter den Himmel gestellt. Rasch wurden in so gut wie jeder größeren Stadt und darüber hinaus Denkmäler und immer mehr Denkmäler errichtet für nationale Helden, unter die man sich aber auch Schiller und Goethe hinzugesellte, für Monarchen und für Fürsten, für Heroen aus grauer Vorzeit. Denken Sie etwa an das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Da wusste man zwar nicht so recht, wie er aussah, aber er ist sehr schön geworden. Seither hat das Bemühen um immer neue Monumente, das Entdecken immer weiterer Personenkreise, die man als denkmalwürdig identifizierte, nicht mehr richtig nachgelassen. Dazu kam noch ebenfalls etwa seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts der Sonderfall dann der Kriegerdenkmäler, auf die ich zusammen mit den Bismarck-Denkmälern nach unserer Pause noch eigens eingehen werde, sowie nach dem Zweiten Weltkrieg die Sonderform der Mahnmäler. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Entwicklung von nicht wenigen Zeitgenossen als Denkmalwut oder gar als Denkmalpest bezeichnet und vehement abgelehnt. Was würden wohl die damaligen Zeitgenossen sagen, wenn sie durch unsere inzwischen noch viel stärker mit Denkmälern vollgestellten Städte spazieren würden? Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, jetzt noch auf den Stand der Forschung zum Thema Denkmal zu sprechen kommen. In diesem Zusammenhang müssen, wenngleich in der hier gebotenen Kürze, 4 Aspekte angesprochen werden, wobei ich mich zumeist auf die Situation in Deutschland beschränken werde. Erstens, den Denkmälern widmen sich, soweit es die universitäre Forschung betrifft, vor allem Historiker und Kunsthistoriker. Das Thema Denkmal für einen interdisziplinären Forschungsansatz besonders prädestiniert ist, das versteht sich, denke ich, von selbst. Zweitens, 2 Pilotstudien stehen am Anfang des auf Denkmäler ausgerichteten Interesses der historischen Forschung. Franz Schnabels Abhandlung »Die Denkmalkunst und der Geist des 19. Jahrhunderts« von 1939 sowie Thomas Nipperdeys Aufsatz »Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert« aus dem Jahr 1968. Seit den frühen 1980er Jahren kam es dann zu einer regelrechten Inflation von Schriften zum Thema Denkmal, die allerdings in den letzten etwa 10 Jahren ein wenig abgeebbt ist. 1996 standen während des Historikertags in München die Denkmäler noch in immerhin 2 Sektionen im Mittelpunkt. Eine Sektion war dem Thema Denkmalsturz gewidmet, eine weitere dem Thema Gedenkstätten, Denkmäler, Mahnmale. Angesichts des jedoch kürzlich wieder erwachten Interesses an den Denkmälern und ihrer Erinnerungsfunktion, inzwischen aber eher im negativen Sinne, denn Denkmäler werden in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten ja mehr gestürzt als neu gebaut, angesichts also des kürzlich wieder erwachten Interesses dürfte sich in absehbarer Zukunft auch die Forschung erneut wieder verstärkt diesen Monumenten zuwenden. Und tatsächlich ist bereits eine erste neue Veröffentlichung auf dem Markt, die den gerade von mir erwähnten Trend bestätigt. Im vergangenen Jahr erschien folgende Studie: Kirsten Otto, Berlins verschwundene Denkmäler, eine Verlustgeschichte von 1918 bis heute, erschien in Berlin 2020. Bei solchen Titeln kommt mir dann immer die Idee, dann müsste man doch dran gehen und müsste all die Verschwundenen wieder aufrichten oder rekonstruieren. Drittens, nicht allein diese Flut von Veröffentlichungen hat die Denkmalliteratur rasch ziemlich unübersichtlich werden lassen. Dazu trug und trägt noch heute vor allem eine große Anzahl von Klein- und Kleinstschriften zu einzelnen Denkmälern bei, die zudem etwa als Privatdrucke vielfach nicht über den Buchhandel zu beziehen sind. Was dagegen noch immer fehlt, ist ein umfassendes Handbuch zum Denkmal im 19. und 20. Jahrhundert, allein schon im Hinblick auf die Denkmalentwicklung in Deutschland beziehungsweise in den deutschen Staaten des 19. Jahrhunderts. An ein derartiges Handbuch für ganz Europa oder darüber hinaus wage ich gar nicht erst zu denken. Denn ich vermute, dass angesichts der unübersehbaren Fülle der Denkmäler selbst jenes Handbuch für Deutschland nie geschrieben werden wird. Viertens. Stattdessen erschienen in den 1980er und 1990er Jahren einige wenige reich bebilderte Prachtbände zu einzelnen besonders prominenten Denkmälern, nachdem, und das ist wirklich symptomatisch, nachdem diese einer umfassenden Restaurierung unterzogen waren. In diesen Publikationen werden nicht nur die Planungs- bzw. die Baugeschichte dieses Monuments berücksichtigt, sondern gerade der Restaurierungsphase, genauer sogar den Restaurierungstechniken, widmet man sich in solchen Veröffentlichungen mit größeren Beiträgen. Ich nenne ein Beispiel: Dirk Appelbaum, das Denkmal Goethe und Schiller als Doppelstandbild in Weimar, Tübingen 1993. Übrigens grandios bebildert, also was die Geld in dieses Buch gesteckt haben, bewundernswert. Einen weiteren Literaturtipp in Sachen Denkmäler stellen solche Bände dar, die die gesamte Denkmaltopographie einer Gemeinde oder Stadt zu behandeln versuchen. Und hier verweise ich auf Volker Plagemann, Vater, Stadt, Vaterland, schützt dich Gott mit starker Hand, Denkmäler in Hamburg von 1986. Nachdem ich Ihnen, meine Damen und Herren, in ganz knappen Strichen einige wenige Hinweise zur Forschungsliteratur präsentiert habe, schließe ich nun die Frage an, was interessiert denn dann eigentlich die Forschung am Denkmal? Und das beinhaltet ja auch, was sollte uns alle hier am Denkmal interessieren, wenn wir es lesen, wenn wir es einigermaßen verstehen wollen? Soweit es die Entstehungsgeschichte dieser Monumente betrifft, stehen der intendierte Inhalt des Denkmals, an wen oder an was soll erinnert werden und dessen Zusammenhang mit der gesellschaftlichen und politischen Situation der Entstehungszeit. Wann wird, warum, an was erinnert? Im Mittelpunkt. Bezogen auf eine ganze Stadt, nehmen wir der Einfachheit halber München, würde das zum Beispiel bedeuten, sich anzusehen, wie viele Monarchen, wie viele Künstler, wie viele Politiker und jeweils welche wurden und werden zu welcher Zeit hier in Denkmälern verewigt. Es geht außerdem um die Person, den Personenkreis, der ein solches Denkmalprojekt vorantreibt und natürlich auch um dessen Widersacher. Mit diesem speziellen Problem habe ich mich angesichts der noch immer wachsenden Zahl von Eisner-Denkmälern in München schon selbst einmal auseinandergesetzt. Es ist erstaunlich, es kommen immer wieder neue dazu. Darüber hinaus ist zu fragen, wie viel Zeit verging zwischen der ersten Idee zur Errichtung eines Denkmals und seiner Realisierung. Dauerte dies lang oder nicht und warum war das so? Waren nicht genügend Mitstreiter zu mobilisieren oder schaffte man es nicht, die nötigen Geldsummen aufzubringen? Vielleicht, meine Damen und Herren, kennen Sie ja den Bismarckturm am Starnberger See. Dieses Denkmal wäre beinahe am zuletzt angesprochenen Problem der Finanzierung gescheitert. Gleichermaßen sollte uns interessieren, ob es eine Vielzahl unterschiedlicher Entwürfe, ob es eine öffentliche Ausschreibung gab. Und warum wurde dieser oder jener Entwurf zurückgewiesen? Wer entschied überhaupt darüber? Ergaben sich, es war schon die Rede davon, Schwierigkeiten bei der Finanzierung? Kam das nötige Geld von einer oder von wenigen Personen oder von irgendwelchen Institutionen oder wurde gar eine öffentliche Sammlung organisiert? Wurde ein Projekt vielleicht völlig verhindert? Welche politischen Ziele verfolgen der oder die Initiatoren des Denkmals? Was für ein Urteil wird im Denkmal über den gewählten Teilaspekt der Geschichte ausgesprochen? Entsprach oder entspricht dieses Urteil den traditionellen Wertungen seiner Entstehungszeit oder nicht? Und inzwischen ist vor allem zu entscheiden, ob wir uns heute noch mit dem damals auf den Sockel gebrachten Werturteilen identifizieren können und wollen. Sind sie uns aber auch vielleicht schon gleichgültig geworden oder lehnen wir sie inzwischen sogar ab? Bezüglich des dann fertiggestellten Monuments ist nach den Modalitäten zu fragen, mit denen es der Öffentlichkeit übergeben wurde. Gab es ein Fest? Gab es eine große Resonanz in den Medien? Wie sah oder wie sieht die weitere Nutzung des Denkmals aus? Werden dort zum Beispiel noch immer regelmäßig Feste und andere Rituale gefeiert? Bei vielen Denkmälern mag uns eine lange, ungebrochene Gedenktradition am Ort des Denkmals eher skurril erscheinen. Aber denken Sie andererseits, meine Damen und Herren, an die noch immer jährlich am Morgen des 24. Dezember zelebrierten Veranstaltungen zur Erinnerung an die Sendlinger Mordweihnacht. Zum einen hier in München an der alten Sendlinger Kirche bei der Statue des Schmieds von Kochel, zum anderen zu Füßen des Waakirchener Löwen im Oberland. An diesen Orten lebt die Erinnerung an zum Teil ja, das ist das Schönste noch dabei, lediglich erfundene Gestalten des Aufstandes von 1705 bis heute tatsächlich fröhlich fort. Und wenn ein Monument schließlich in die Jahre gekommen ist, als wie schwierig erweist es sich dann, das Geld für die Restaurierung zu beschaffen, wenn eine solche überhaupt angestrebt wird. Darüber hinaus sollte man das weitere Schicksal von Denkmälern in der Forschung berücksichtigen. Wurden sie infolge etwa von tiefgreifenden politischen Veränderungen einfach nur vergessen oder wurden Denkmäler gar zerstört und wenn ja, von wem? Geschah die spontan und ungeplant, mitten in den Aufregungen und Wirren revolutionärer Umstürze oder steckte ein genauer Plan dahinter, vorbereitet womöglich von langer Hand? 1989 wurden zum Beispiel diverse während der DDR-Jahre errichtete Denkmäler gestürzt. Manche, aber durchaus nicht alle, sehr zeitnah zum Datum des politischen Zusammenbruchs der Deutschen Demokratischen Republik. Heute müsste man noch fragen, ob es regelrechte Abstimmungen über die Entfernung oder, was sich sicherlich als bessere Lösung erweist, die Kommentierung umstrittener Monumente mit Hilfe zusätzlicher Plaketten und erklärender Texte gibt. Wurde das gestürzte Denkmal womöglich später wieder aufgebaut, wenn zumindest Teile davon noch vorhanden waren, wurde es gar komplett rekonstruiert? Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die monumentale Kaiser-Wilhelm-Reiterstatue am sogenannten Deutschen Eck bei Koblenz am Rhein. Aber wir sollten auch über die deutschen Grenzen hinausschauen, meine Damen und Herren. Zu fragen wäre dann etwa, bauen unterschiedliche Nationen unterschiedliche Denkmäler? Und wenn ja, was ist denn dann der Grund dafür? Oder existieren selbst beim Denkmalbau stilistische und architektonische Moden, die die Staatsgrenzen überwinden? Bestehen Ähnlichkeiten zum Beispiel zwischen französischen und deutschen Kriegerdenkmälern des Ersten Weltkrieges oder bestimmt vor allem die Tatsache, den Krieg gewonnen bzw. verloren zu haben, Form und Inhalt? Ja, gibt es, um beim Beispiel der Kriegerdenkmäler zu bleiben, immer wiederkehrende stilistische Motive, die abseits vom Wandel des Stils allein der Totenklage verpflichtet sind. Bisher, meine Damen und Herren, kann man sicherlich Folgendes festhalten. Denkmäler sind vorzügliche Quellen, vorzügliche Untersuchungsgegenstände im Hinblick auf die Rekonstruktion politischer und gesellschaftlicher Absichten und Mentalitäten im Spannungsfeld zwischen politischer Artikulation und historischer Argumentation. Das heißt, mit Hilfe von Denkmälern sollen eigentlich politische Aussagen in die Öffentlichkeit transportiert werden, aber man tut dies, indem man aus der Mottenkiste der Vergangenheit Personen und Ereignisse hervorholt und auf Sockel stellt, die dann wiederum die intendierte aktuelle politische Botschaft scheinbar oder tatsächlich verkörpern sollen. Unterscheiden muss man jedoch, auch wenn man grundsätzlich von einer politisch motivierten Indienstnahme von Kunst, Kultur und Geschichte ausgeht, die wechselnden Intensitäten solcher Indienstnahme zu verschiedenen Zeiten und für je unterschiedliche Ziele. Neben den unstrittigen Kontinuitäten muss der Historiker gerade diese Unterschiede gebührend berücksichtigen, die man im Blick auf den jeweiligen Umgang mit Kunst, Kultur und Geschichte in monarchischen, totalitären und in parlamentarisch-demokratischen Staaten erkennen kann. Noch ein weiterer Komplex der Erforschung der Denkmäler ist anzusprechen, denn besondere Schwierigkeiten treten auf, wenn man sich mit dem Komplex von Rezeption und Wirkung dieser Monumente beschäftigt. Hierbei sind eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien in Rechnung zu stellen. Die sachliche Dimension von Rezeption und Wirkung stellt auf so unterschiedliche Felder wie einerseits die möglicherweise von Denkmäler hervorgerufenen und von den Initiatoren erhofften politischen Einstellungen und Handlungsweisen und andererseits auf die unter Umständen von Denkmälern beeinflussten Deutungsmuster der Vergangenheit bzw. auf veränderte Formen des Geschichtsbewusstseins ab. Zudem ist stets zu berücksichtigen, dass intendierte und tatsächlich eintretende Wirkung auf gar keinen Fall identisch zu sein brauchen. Ferner, dass zwischen Geschichtsbewusstsein und politischer Haltung oder Handlung ein wirklich schwer entwirrbarer Wirkungszusammenhang besteht. Wenn man von Rezeption und Wirkung spricht, so ist außerdem hinsichtlich der Adressaten bzw. Rezipienten der Denkmäler zu differenzieren. Es macht einen Unterschied, ob man dabei individuelle Verhaltensmuster, solche von gesellschaftlich homogenen Kleingruppen oder solche von größeren Bevölkerungsgruppen bis hin zu ganzen Nationen in den Blick nimmt. Außerdem sollte hierbei immer eine gewisse Skepsis vorwalten, ob Denkmäler im Kopf des Betrachters überhaupt einen Effekt der positiven Identifikation hervorrufen können. Vorherrschend scheint vielmehr Gleichgültigkeit gegenüber Denkmälern zu sein, beziehungsweise momentan der Impuls, als provozierend empfundene Erinnerungsmale einfach niederzureißen. Zuerst zu beschmieren und dann niederzureißen. Und in einer weiteren Differenzierung wird man außerdem die zeitliche Dimension von Rezeption und Wirkung zu bedenken haben, nämlich einerseits die Untersuchung kurzfristiger und andererseits langfristiger Wirkungen, soweit das mit den klassischen Methoden des Historikers überhaupt erforschbar ist. Zum Schluss. Trotz aller hier konstatierten Befunde ist auch heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, das Denkmal noch immer populär. Als Träger politischer Botschaften, als Vermittler politisierter Deutungen der Vergangenheit, als Medium der öffentlichen bzw. staatlichen Selbstdarstellung. Der lapidare Hinweis auf immer neue Denkmäler in Berlin, nämlich immer neue Denkmäler für die verschiedenen Opfergruppen der NS-Zeit, mag, denke ich, in diesem Zusammenhang völlig genügen. Aber auch aus bayerischer Sicht zeigt sich, dass das Denkmal offensichtlich noch lange, lange nicht ausgedient hat, so wenn weiterhin, ich hatte es schon erwähnt, neue Eisner-Denkmäler in der bayerischen Landeshauptstadt entstehen. Das bisher letzte übrigens 2011 am Münchner Oberanger. Oder ein anderes schönes Beispiel, wenn ein bayerischer Finanzminister seinen vermeintlichen Amtsvorgänger Maximilian von Montgelas am Münchner Promenadeplatz nicht nur überlebensgroß, sondern vor allem als gleißende Lichtgestalt, Klammer auf, zumindest beim Auftreffen von Sonnenstrahlen auf der aus Aluminium gefrästen Statue, Klammer zu, errichten lässt, und zwar in den Jahren von 2003 bis 2005. Und mit dieser Lichtgestalt sage ich jetzt ein erstes Mal heute herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.